Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir in der VEB-Vorlesestunde über Teil A, Paragraph 6, nämlich die Teilnehmer am Wettbewerb. Wie gewohnt zitiere ich und anschließend sezieren wir. Ich zitiere. Paragraph 6 hat drei Absätze. Fangen wir an mit Absatz 1. Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind. Okay. Alles klar, sezieren wir der Wettbewerb, also ihr alle, ne? Also dahinter steckt es wieder, es darf nicht diskriminiert werden, die in bestimmten Regionen oder Orten ansässig sind. So, das heißt, jeder aus der Bundesrepublik darf teilnehmen. Ja? Es darf sogar jeder aus dem Ausland teilnehmen, der die Qualifikationen für VEB-APC-Projekte mitbringt. Okay, jo. Absatz 2. Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen. Ja, dahinter steckt auch wieder Thema Diskriminierung. Wenn jetzt ein Betrieb, der ja für sich alleinstehend als Bieter zu klein ist, um, ich sage mal, einen 4,5 Millionen Auftrag zu machen, dann kann der natürlich eine Bietergemeinschaft eingehen und dann daran über den Wettbewerb dann teilnehmen. Ne? Also das ist dann auch logisch und konsequent nachvollziehbar, dass hier kleinere Betriebe eben trotzdem teilnehmen können. Jo. Absatz 3. Am Wettbewerb können sich nur Unternehmen beteiligen, die sich gewerbsmäßig mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen. So, das ist jetzt wieder spannend. Dahinter steckt jetzt, ich bin ja Heizungsbauer, ne? Also ich könnte jetzt nicht an einem Wettbewerb teilnehmen, wenn die Leistung Dachdecker wäre oder Trockenbau oder rein Elektro. Ja? Ist irgendwie auch logisch. Was ist aber jetzt der Wortlaut gewerbsmäßig? Was bedeutet das? Ja? So, dahinter steckt eingetragene Handwerksrolle zum Beispiel. Ne? Also, wenn du jetzt quasi ein Heizungsbauer bist und im Wettbewerb teilnehmen willst, wo es auch Elektroleistungen gibt oder schwerpunktmäßig Elektro und ein bisschen Rohrleitungsbau. Ja? So, dann musst du im Prinzip eine Konzession haben für den Elektrobetrieb. Oder aber du musst, das ist halt eben so der Punkt, irgendwie in eine Bietergemeinschaft eingehen, damit du, also mit einem Elektrobetrieb, damit ihr hier entsprechend zugelassen werdet. Ja? Das steckt letztendlich dahinter, aber das ergibt sich auch, das ist in der Praxis auch nicht so groß relevant. Ja? Jetzt wird es aber relevanter, weil jetzt gibt es einen Paragraphen 6a, nämlich die Eignungsnachweise. Und da geht es dann so ein bisschen mehr ans Eingemachte, denn da wird der Korruption wieder freien Lauf gegeben. Also, Paragraph 6a hat mehrere Absätze, 5 an der Zahl, und wir fangen mal an mit Absatz 1. Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bewerber oder Bieter zu prüfen. Bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit werden Selbstreinigungsmaßen in entsprechender Anwendung des Paragraphen 6f EU Absatz 1 und 2 berücksichtigt. So, also das wird jetzt schon mal spannend, weil jetzt kommen hier plötzlich neue Vokabeln auf den Tisch, die man erstmal verstehen muss. Fangen wir mal an zu sezieren. Also zum Nachweis, es geht also um die Eignung. Ne? Ist die Fachkunde, bist du fachkundig? So, wer ist eigentlich fachkundig? Jeder, der eine einschlägige Ausbildung durchgeführt hat, ne, der ist erstmal fachkundig, fach- und sachkundig. So, Leistungsfähigkeit, was ist denn dahinter zu verstehen? Also, ist der Betriebshaftpflichtversicherten ausreichender Höhe? Ist der mit der eigenen Manpower zumindest in der Lage, Teilleistungen alleine im Betrieb auszuführen? Noch nicht mal alle Leistungen, ne? Das reicht schon, damit man leistungsfähig ist, wenn man halt eben Nachunternehmer dafür eine Pipeline hat. Das Thema 3, ist er aufgrund seiner Sach- und Fachkunde und Erfahrung, ja, für die Leistung fähig genug? Ja? Hat er die notwendigen Qualifikationen, Die ist so ein bisschen eine Schnittstelle wieder zur Fachkunde, nämlich wenn du, ich sag mal, ein hochkomplexeres Projekt machst und bist im Laborbereich, im Krankenhausbereich und so weiter, dann brauchst du natürlich auch die eine oder andere Spezialisierung, sprich eine Weiterbildung auf dem Bereich VDI 6023, ne, im Bereich der Trinkwasserhygiene oder einer Lufthygiene, VDI 6022. Da braucht man ein paar Einzelfall-Weiterbildungen, die dann hier auch geprüft und abgefragt werden. Ja? Und Zuverlässigkeit. Also was ist denn eine Zuverlässigkeit? Ja, hast du in der Vergangenheit eben, warst du erreichbar, hast du alles da Mögliche getan, damit das Projekt weiterging, auch wenn es gestört war. Also dahinter steckt, warst du kooperativ, ja? Denn wenn du kooperativ bist, so bist du sofort auch zuverlässig. So, der Ausdruck des Kooperationsgedanken, den habt ihr hier bereits im Podcast schon im Teil VBB mehrfach von mir zu hören bekommen. Und jetzt merkt man auch, wie das alles miteinander zusammen verquickt ist. Ne? Insbesondere wird das ein Problem, wenn jetzt eben hier der Auftraggeber oder die Vergabestelle prüft, ob eine Zuverlässigkeit gegeben ist. So, wenn du jetzt mal zum Beispiel irgendwo, einen Beschleunigungsnachtrag, einen Planungsnachtrag, ein paar baubetriebliche Nachträge geschrieben hast, ne? Und jetzt sagt der Bieter, die Vergabestelle später, yo, also mit dem Handwerker, ne, der ist unzuverlässig, der hat ständig irgendwelche baubetriebliche Nachträge geschrieben. So, das ist natürlich völlig falsches Denken, völlig falscher Anspruchsgrund. Ne? Wenn du daraus ausgeschlossen werden solltest, ist sofort der Rüge, sofort das Nachprüfverfahren und wirst trotzdem beauftragt. Ja? Also das können die Vergabestellen nicht einfach nutzen, um dir eine Unzuverlässigkeit nachzuweisen. Das machen halt sehr viele, ne? Weil die halt einfach persönlich immer noch beleidigt sind und so weiter. Also vielleicht auch von der Amtsleitung persönlich Druck bekommen haben oder weiß der Kuckuck was. Auf jeden Fall geht es darum, dass man eine Zuverlässigkeit nachweist. Ganz spannend wird es in dem Fall, wenn der Auftraggeber dir in der Vergangenheit mal eine Kündigung ausgesprochen hat oder so. Ja? Weil du eben auf Ausführungspläne gepocht hast und andere Handwerker brauchen keine Ausführungspläne zum Bauen, weil sie halt eben sehenden Auges in maximale Haftungsrisiken gehen wollen. So, ich lache jetzt drüber, aber das ist eigentlich nicht zum Lachen, ne? Ganz häufig sehen wir, dass du als Mindestbieter ausgeschlossen wirst, weil dir eine Unzuverlässigkeit unterstellt wird aufgrund einer, in Anführungszeichen, negativen Vorerfahrung, sprich einer Kündigung. So. Oder auch spannend, einer negativen Vorerfahrung, dass du derjenige sein sollst, um eine einjährige Bauzeitverlängerung verursacht zu haben. Ja? Das sind alles so Vorwürfe, die die Vergabestellen da jetzt ins Rennen führen, um dich einfach mal schön hier rauszuprüfen, ne? Um schön korrupt und schön aus persönlichem Vorteilsdenken den Auftrag dem Zweit- oder Drittbieter zu geben, weil die anderen sind nicht so anstrengend wie du. Ne? Die anderen fordern keine Ausführungspläne an, die anderen schreiben keine Nachträge, die zahlen das alles aus ihrem Geldbeutel und so weiter. Ich als Bauamtsleiter, ich als Sachbearbeiter im Bauamt habe dann keinerlei persönlicher Arbeitsaufwand mit dir als Handwerker und so weiter und so fort. Das ist absurd, wie das System hier in Deutschland funktioniert. Korrupt, faul, selbstliebend, egoistisch. Und vorteilsdenkend. Also wirklich Katastrophe, was da wirklich versucht wird. Zum Glück sind es im Moment noch viele Einzelfälle, noch nicht ein Massenfall, aber wir entwickeln uns dahin. Ja? Muss man halt im Blick haben, da kannst du natürlich sofort Rügen und Nachprüfverfahren einleiten. Denn wenn solche Sachbearbeiter im öffentlichen Bereich so denken, dann gehören sie aus meiner Sicht eliminiert. Ja? Die sollen sich dann eben im Standesamt eine Stelle suchen, in der Verwaltung und sollen da einfach Ehe schließen und fertig, aber nichts im Bauamt. Die haben nichts im Bauamt zu suchen. So. Denn jetzt kommt der nächste Punkt. Bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit werden Selbstreinigungsmaßnahmen in entsprechender Anwendung berücksichtigt. So, Selbstreinigungsmaßnahmen, was ist das denn für ein komisches Wort? Ja? Das GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, sieht Folgendes vor. Wenn du in der Vergangenheit schuldhaft Pflichten verletzt hast und es wurde zu Recht dokumentiert, dass du unzuverlässig warst, was in 99% aller Fälle nie passiert, ja, dann bist du natürlich nicht auf ewig und drei Tage verknackt und diskriminiert, sondern, wie das die EU eben so haben will, du bist in der Lage, durch Selbstreinigungsmaßnahmen dich zu rehabilitieren. Ja, so, muss man einfach mal gehört haben. Ist in der Praxis wirklich 0,0 relevant, weil ihr wisst das alle, der Auftraggeber ist selbst schuld an den ganzen massiven Störungen. Er plant nie, er gibt nichts frei, er entscheidet nichts, er beauftragt nichts, es kommen keine Anordnungen, der Bauablauf ist nicht koordiniert, es gibt keine realistischen Bauzeitenpläne, die Vertragstermine sind alle völlig falsch gestaltet worden. Der hat so viele Pflichtverletzungen, weshalb eben die Folge ist, dass du nie der Verursacher bist, ne? Für gestörte Projekte und Eskalationen. Das muss euch allen wirklich klar sein. Das heißt, diese Selbstreinigungsmaßnahme, nur dass ihr mal gehört habt, das wäre ein Instrument, wenn ihr tatsächlich mal unzuverlässig wart. Wie gesagt, außer Erfahrung in den letzten 10 Jahren ist das komplett unrelevant. Der spannende Punkt ist, wieso, jetzt kommt wieder Sezieren, wieso gibt es eigentlich keine Selbstreinigungsmaßnahme für die Auftraggeber, ne, die schuldhaft solche Scheiße fabrizieren? So, muss man mich ernsthaft mal hinterfragen, weil dann würde, wenn es das gäbe, würde das wirklich bedeuten, dass dein Amtsleiter, ne, ein Bürgermeister, ein Bauamtsleiter, ein Landrat dafür sorgen müsste, dass die Person, die diese ganze Scheiße zu verursachen hat, durch Ignoranz, Dummheit, Faulheit einfach eine andere Stelle oder einfach suspendiert wird. So, das Pendant fehlt dazu und deshalb ist es hier eine maximale Einseitigkeit für den Auftraggeber und das ist halt unfair. Ja, wie gesagt, es gibt noch andere Mittel und Wege, wie man solche Sachbearbeiter da rausbekommt aus dem Bauamt. Das führt aber jetzt zu weit und das braucht auch eine intensive Zusammenarbeit mit uns. Wie gesagt, da kann man politisch wirklich und verwaltungsrechtlich sehr, sehr viel tun. So, jetzt gibt es noch einen Absatz 2. Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben. Nummer 1, den Umsatz des Unternehmens, jeweils bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre. Soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Nummer 2. Die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf verweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen. Nummer 3. Die Zahl, bla 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 bla, verkneife mir jetzt hier die Aufzählung, es sind neue Aufzählungen, fangen wir direkt mal an zu sezieren. So, Nachweis. Also hier gibt jetzt die VBA dem Auftraggeber mehrere Vorgaben, wie ein Nachweis geführt werden muss, um Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit prüfen zu können. So, Umsatz ist klar, ja. Gibt es auch jetzt nicht groß zu sezieren. Wichtig ist nur, dass du auch als NU, ne, durch einen Zusammenschluss bei einem anderen Unternehmen als Unternehmer einfach diese Leistung mit ansetzen darfst. Ja, es geht letztendlich also um deinen Umsatz. Siehst du auch in den Vergabeunterlagen, in den Formblättern, da musst du ja immer diese Angaben ausfüllen. So, die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren. So, das heißt, du kannst jetzt hier durch Referenzen, durch die einschlägige Bauleistung und so weiter belegen, dass du solche Leistungen in der Vergangenheit auch schon durchgeführt hast. Ja? Jetzt kommt Nummer 3. Die Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppe und technischem Leitungspersonal. So, das ist jetzt ein Betriebsgeheimnis, was du ja veröffentlichen sollst. Wie soll denn bitte der Auftraggeber prüfen, ob das wirklich so war? Ja, also ist eigentlich absurd, dass man sowas abfragt, weil das ergibt sich sowieso durch den Umsatz. Ne? Wenn man da so ein bisschen unternehmerisch denkt und unternehmerisch baubetriebliche Kenntnisse hat, kann man das sowieso rückwärts rechnen. Aber wie ist das, wie das auch bei den Architekten und Planern so ist, wenn die ihre Aufträge gewinnen, ne? Das ist alles Schall und Rauch. Man schreibt da irgendwas hin, es sieht toll aus und in der Praxis hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was man ursprünglich mal da dokumentiert. Ja? Ist halt so, muss man einfach akzeptieren, dieses Spiel. So, dann 4. die Eintragung in das Berufsregister, ja, des Wohnsitzes. Das ist halt dann der Punkt Handwerksrolle, Registereintragung und so weiter. Ist klar. 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren eröffnet oder beantragt worden ist, oder der Antrag mangels Maße abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. Ne? Ist klar, aber kein Mensch hat ja Bock, mit irgendwelchen schwachen Unternehmen zu arbeiten. Deswegen ist das in der Regel auch völlig unrelevant. Diese paar tausend Fälle im Jahr, die es betrifft, die melden sich eh nicht bei öffentlichen Aufträgen. So, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet. Ne? Also das müsst ihr so verstehen, wenn eine GmbH ja schließt, dann muss man die liquidieren. Dann hat man ein Jahr Wartefrist. So, das heißt, wenn ein Projekt jetzt zum Beispiel 2 Jahre gehen würde und diese GmbH versucht noch diesen Auftrag zu erfüllen und die ist aber in Liquidation, dann wäre klar, das ist nicht zuverlässig und nicht leistungsfähig, weil das eben nach einem Jahr dann liquidiert ist. Ne? 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt. So, und das ist halt eben der Punkt, nachweislich. Was heißt jetzt nachweislich? Nachweislich heißt, gibt es belastbare Dokumente und vor allen Dingen gibt es die gesicherten Urteile dazu, dass jemand unzuverlässig ist. Und das ist halt eben der Punkt. Hier braucht es halt eben tatsächlich ein Negativurteil von einem Landgericht, OLG oder BGH, dass du eben in der Vergangenheit schwere Verfehlungen begangen hast. So, was ist denn eine schwere Verfehlung? Eine schwere Verfehlung ist zum Beispiel, deine Mitarbeiter nicht zu bezahlen. Eine schwere Verfehlung ist zum Beispiel, einfach zu bauen, ohne eine Planung zu haben und dann einen Mangel zu generieren. Überlegt euch das mal. Ihr alle draußen begeht massive schwere Verfehlungen, wenn ihr nicht mal anfangt, die Ausführungsplanung anzufordern. Und wenn ihr dann feststellt, dass die Planung Schrott ist oder in Teilen nicht vorliegt, dann einfach anfangt zu bauen. Das sind schwere Verfehlungen, weil ihr verletzt massive Vertragspflichten, denn die Vertragspflicht ist, die Planung anzufordern, wenn sie nicht kommt, die Behinderung anzuzeigen und Bedenken anzuzeigen, damit der Auftraggeber sie vollständig machen kann. Überlegt euch das bitte mal, wie das alles zusammenhängt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Interessiert noch keine Sau, weil wenn ihr natürlich nichts schreibt, dann hat der andere kein persönliches Problem, er hat keine Arbeit mit euch und deswegen ist es offensichtlich ja keine schwere Verfehlung. Ja? Absurd. Achtens, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben, bla 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 bla, ordnungsgemäß erfüllt wurde, ist klar. Ne? Neuntens, dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Okay, klar, wegen Arbeitsschutz, wegen Gewerbsschutz und so weiter und so fort. Ja, das waren zumindest mal schon mal in dieser Folge die ersten interessanten Punkte, die alle verquickt in die VBB und in dieses ganze korrupte System einfließen. Nehmt einfach bitte mit, ihr begeht in der Regel nie schwere Verfehlungen und ihr könnt nie wegen fehlender Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden. Ja? Und dafür stehen wir ein, das ist auch so, und es hat in der Vergangenheit wirklich hervorragende Ergebnisse erzielt. Ja, in der nächsten Folge schauen wir uns dann im weiteren Verlauf, Paragraph 6a, die Absätze 3, 4 und fortfolgende an. Bis dahin, das war's zunächst von mir aus Wittig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.